Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Sag mal, Pero, wie findest du eigentlich das Melkritual der Wagner-Brüder? Das ist eine Top 3 der absurdesten Fragen, die ich jemals im Sportcontent irgendjemandem gesehen habe. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie in einem Mikro das Wort Melkritual. Gibt's das überhaupt? Weiß ich gar nicht. Müssen wir den Leuten vielleicht nochmal kurz erklären, was es ist. Also vielleicht habt ihr es gesehen. Wer bei Social Media ist, der hat es gesehen. Es gibt manchmal vor Spielen den Moment, dass Mo, der ja auf der Bank sitzt bei den Orlando Magic Spielen, wenn sein Bruder zu ihm kommt, dann knallt er seine Hände so ineinander, dreht die so rum und dann gucken so die Daumen nach unten raus und an diesen beiden Daumen zieht quasi dann Franz Wagner und es ist so ein bisschen, es erinnert einen so an das Melk-Kuh-Ritual. Als du das erste Mal gesehen hast, hast du was gedacht? Hast du gedacht, jetzt ist endgültig Moritz Wagner, wir müssen ihn zurückholen?
Nein, ich hab da tatsächlich ein paar Gedanken zu. Erstmal, es ist nicht einfach bei der Masse an Handshake-Rituals in der NBA, also man hatte das Gefühl, es wäre alles ausgereizt. Mhm. Wir hätten alles gesehen. Und wenn du dann nochmal daherkommst und für Furore sorgst, durch Kreativität, German Engineering, da bin ich erstmal tief beeindruckt. Also, wenn wir über Handshakes nochmal sprechen, dann weißt du, du hast schon etwas Großes geleistet. Weil einfach mit deinen Händen, es gibt ja auch begrenzte Dinge, die du mit deinen Händen tun kannst. Von daher, ich fände es natürlich jetzt noch geiler, wenn das so zwei richtig so bayerische Bergbauern wären und nicht zwei Berliner Typen. Also ich kenne jetzt den Background von Mo und Franz nicht so gut, dass ich nicht, bin ich sicher gehen könnte, dass sie ab und zu, keine Ahnung, da nach, wie heißt denn da, also keine Ahnung, raus nach, außerhalb Berlins, in irgendeinem Wäldchen.
Ja, irgendwo in Brandenburg Hain, in die Provinz.
In irgendeinem Hain dann wirklich einen Bezug zur Natur haben, dann fände ich das natürlich noch großartiger, wenn sie jetzt wirklich so richtige Dorftrottel gewesen wären. Aber auch so finde ich das großartig. Und ich weiß nicht, ich würde mich interessieren, natürlich brennend, was sie genau melken. Daumen hoch. Also in diesem Fall, no pun intended, Daumen hoch.
Also ich könnte mir vorstellen, also sie melken die NBA, ne? Das muss man fairerweise dazu sagen, zumindest einer der beiden mit einem dicken Vertrag, den er sich aber natürlich auch verdient hat. Also nochmal für alle, die es noch nicht gesehen haben, ihr nehmt eure beiden Hände, haltet die mit den Handinnenseiten zu eurem Gesicht und dann schiebt ihr die einfach so, dass die Finger ineinander greifen, ineinander und wenn ihr die dann umdreht, dann gucken die beiden Daumen unten raus und dann habt ihr quasi den Moritz Wagner gemacht und dann braucht ihr nur noch, hoffentlich habt ihr Freunde, die dann an diesen beiden Daumen ziehen. Und dann hast du quasi den Melkeffekt. Wie war es bei dir, bei euch, in sämtlichen Teams, in denen du warst, mit, keine Ahnung, wilde Amis, die was mitgebracht haben, die dich überfordert haben, weil sie noch einen Wrinkle reinbringen wollten in ihre Handshake-Geschichten?
Also, nee, ich war natürlich in dem Game auch drin.
Oh, okay.
Es ist dann Folgendes passiert und das ist wirklich wie ein Wildfire, wie ein Waldbrand ist es, hat sich das entfacht. Es ist der 50 Jahre plus deutscher Sponsor mit Sportvergangenheitscheck, den man natürlich damals ironisch gebrochen gemacht hat. Das heißt, erstmal, der Ellbogen muss so, also
ganz gerade.
Also genau, es ist quasi so ein 90-Grad-Winkel zwischen deinem Bizeps und deinem Unterarm und es ist so diese Altherren-Check-Pfanne. So,
bam,
aufgemacht worden. Da muss der Ellbogen aber noch rein. Du darfst nicht so von der Seite kommen, sondern du musst so frontal von vorne kommen. Und wenn du ein gutes Spiel gemacht hast in Deutschland bei den Bundesligisten und du gehst in den Sponsorenraum, in den VIP-Raum, dann werden mindestens 4 Leute im Sakko zu dir kommen und die haben einen akkuraten Haarschnitt und die kommen dann und dann der Arm ist, die Schulter ist so ein bisschen eingedreht, der Arm steht gerade und dann packen die dich so. Und dann schütteln sie so kurz, so 2 Sekunden schütteln sie so nach und geben dir so einen intensiven Blick. Und das ist der deutsche, ja, ich kann das nicht anders beschreiben, als der deutsche Sponsoren-Check. Und den haben wir dann natürlich jahrelang ironisch gebrochen gemacht, weil wenn du ihn perfekt triffst, macht er ein geiles Geräusch. Weißt du? Und das Schlimme ist, ich mache den jetzt einfach, ich habe mir den so, damals ironisch so angewöhnt, aber es ist jetzt mein klassischer Check und ich komme da nicht mehr raus. Und ich werde jetzt so, ich begrüße Leute jetzt so. Und
das Leute stimmt.
Begrüßen mich so, ja.
Das stimmt.
Ich weiß.
Da sieht man, dass wir uns diese Saison so selten gesehen haben bisher. Aber stimmt, jetzt wo du sagst, natürlich ist das dein Handshake.
Natürlich, das ist mein Check, ja. Und der startet natürlich, ich habe den früher verhöhnt. Und das ist, irgendwie dann hat er sich so eingeschlichen. Und ich kenne auch, wenn ich jetzt wieder auf jüngere Leute treffe und ich den anbiete, dass sie auch, da sehe ich immer so ein bisschen was in ihren Augen, dass mein Coolness-Faktor da rapide gesunken ist. Aber vielleicht überdenke ich das Konzept nochmal.
Ja, aber sehr schön. Also ein bisschen Handshake-Talk hier zu Beginn. Ich werde nicht verraten, wer es ist, aber ich bin ja ab und zu auch in der Bundesliga der Fußballer unterwegs. Und es gibt mindestens zwei Trainer, die versuchen schon vor dem Interview, wenn die dich begrüßen, durch die Art, wie sie dir die Hand geben, eine gewisse Dominanz auszustrahlen. Und das ist auch höchst amüsant, wenn man dann versucht, manchmal spielt man das Spiel mit, manchmal denkt man sich, das ist mir jetzt hier zu blöd, ich muss mich jetzt hier auf meine Fragen konzentrieren. Also das Thema Handshake, ihr könnt uns das gerne schreiben unter diese Folge bei Spotify, schickt uns DMs, was sind eure besten Handshakes, vielleicht nimmt der ein oder andere bei euch im Club, wo auch immer ihr spielt, vielleicht nehmt ihr das auch einfach mal auf, dann können wir auch einfach mal küren an dieser Stelle, was im deutschen Basketball, egal auf welchem Level, so an Handshakes unterwegs ist. Günni und ich freuen sich da und vielleicht packen wir den einen oder anderen dann mit in eine der nächsten Folgen rein. Also schickt das gerne durch. Und ansonsten aber nochmal der Hinweis, es ist ja ein Dauerthema dieser Tage, liebe Herrschaften da draußen. Versucht keine Dominanz auszustrahlen durch den ersten Eindruck, den ihr mit einem Handgriff macht. Ich weiß nicht.
Also ich würde dir empfehlen, die Hand zu brechen und dann mal so das lauwarme Handtuch zu machen. Deine Hand völlig spannungslos. Ihn dann einfach so von der anderen Richtung einfach aus der Bahn zu werfen. Ihm so reib vorher deine Hand ganz lange, so dass sie richtig schwitzig ist und dann machst du sie so schlaff wie möglich und hältst ihm nur so da rein. Ich bin sicher, damit kannst du eine Reaktion bei ihm provozieren.
Und dann aber direkt die erste Frage, richtig aggressiv.
Ja, dann knallhart. Dann knallhart überrufen.
Okay, liebe Freunde, das ist sie, die Abteilung Europameister. Und wenn ihr das, wenn ich das hier gerade schon sehe, was Günni da trinkt, guck mal, was ich hier trinke. Wir haben, glaube ich, beide relativ ähnliche Farbe in unserem.
Es ist zitronig.
Aber genau dafür jetzt noch zum leichten Reinkommen, bevor wir hier in die harten Themen einsteigen, folgende Rubrik. Also eigentlich hätte ich den Jingle auch gleich zu Beginn abdrücken können, weil eine Sache hast du uns ja schon erklärt. Aber Günni, als ich das bei dir gerade gesehen habe, in meinem Glas ist es auch, es ist so leicht milchig gelb, es schwimmt ein bisschen Ingwer drin rum. Ich sitze hier, weil mir arschkalt ist in meinem Arbeitszimmer, mit Mütze sogar, weil es mich natürlich wieder erwischt hat. Ich weiß nicht, ob ich einfach, weil ich euch letzte Woche in der Folge zugehört habe, hat sich das quasi auf mich übertragen. Habt ihr euren Schleim einmal rübergeworfen über den Äther zu mir? Und jetzt sitze ich hier mit jemandem, der jahrelang auch durch diese Zeit durch musste und irgendwie versucht hat, weiter Profisport zu betreiben, Ärzte um sich rum hatte und so weiter. Deswegen gibt es auch keinen besseren Ansprechpartner, um jetzt mal erstmal Prophylaxe so ein bisschen mit dir zu machen. Es ist jetzt die Erkältungszeit. Die Leute sind da draußen um sie rum, sie sitzen in der Bahn, im Zug oder wo auch immer, im Bus. Es wird geschnieft, es wird ihnen in den Nacken geatmet. Erstmal, was kann man tun oder was hast du für dich gemerkt, hilft dir gut, um vielleicht gar nicht erst krank zu werden? Und dann reden wir im zweiten Schritt drüber, was muss man tun, um möglichst schnell wieder gesund zu werden.
Der Doc Günni oder was? Boah, das ist natürlich.
Aber das ist doch ein Thema, oder? Für Profisportler ist
es. Natürlich. Du spielst auch einfach super viel angeschlagen oder einfach mit Schniefnase. Das wird natürlich noch schlimmer, wenn du Kinder hast in den ersten ein, zwei Kita-Jahren. Das ist natürlich kommt aus der Hölle. Aber erstmal ist das Wichtigste, dass du. Also damals in meiner aktiven Zeit, dass du dein Partyverhalten also anpasst. Weil du bist oft, ich glaube, also ich hatte immer ein recht gutes Immunsystem und ich war immer so, dass ich selbst, ich wusste was, keine Ahnung, meine Frau war krank und ich bin aber noch so, ich bin so halbkrank, es geht noch. Aber es ist immer klar, wenn du dir dann einmal so eine Disco-Erkältung wenn draußen minus 2 Grad sind, wenn du das machst und zu deinem Outfit hat irgendwie der dicke Kragenpulli nicht gepasst oder du willst nicht so 2 Schichten noch über deinen Kopf ziehen, weil dann deine Frisur zerstört ist. Und da musst du dann richtig priorisieren. Da darfst du nicht zu eitel sein. Da darfst du dann im Zweifel auch, irgendwie musst du Weg finden, logistisch nicht lange draußen zu stehen, nicht noch irgendwie den Weg zum Dönermann, weil das ist dann wirklich, da hätte es mich dann theoretisch erwischt. dass die Schwelle von diesem Halbkranken zu einer richtig bösen Erkältung gebrochen worden wäre.
Sehr
da, muss einfach, da muss man sauber arbeiten als Profi. Da muss man wirklich sauber arbeiten, damit man fit ist.
Und hast du schon, also ich baller mir seit Wochen Ingwer rein und meistens hilft das auch, aber manchmal hilft es nicht. Also gibt es bei dir so Prophylaxe-Dinge, wo du da einfach weißt, es wird jetzt kälter draußen, ich fange jetzt an, das und das zu nehmen. Weil letzte Woche hast du irgendwas von einem Zwiebelsaft zum Beispiel erzählt?
Ja, ich bin neulich fast gestorben. Meine Frau, in dem Gelächter meiner Frau sterben zu Knie gegangen. Weil wir haben auch so eine Schublade, wo natürlich alles drin ist, keine Ahnung, von Spirulina bis irgendwelchen, weiß der Geier, Schildlajit oder wie das Zeug heißt. Aber also es ist wirklich reich gefüllt und es ist ein Öl drin gewesen, das ich normalerweise nehme, wenn ich so ein bisschen auch Kratz im Hals habe. Und ich habe das falsche Öl genommen und es war Oreganoöl. Und ich habe mir einfach 10 Tropfen Oreganoöl in den Rachen direkt reingeträufelt. Normalerweise musst du das nehmen und in so eine kleine Plastikhülle, so eine kleine Medikamentenhülle, da kannst du einen Tropfen reintun, damit du das reinschmeißt, dass es nichts berührt, bis es irgendwo angekommen ist, wo es sich dann entfalten kann. Benni, ich sage dir, ich bin wirklich fast, mein Kreislauf war stundenlang im Arsch. Also ich konnte natürlich nicht mehr schlucken, ich konnte nichts mehr schmecken und mein Körper war einfach so, der war durch. Ich musste mich hinlegen und schlafen. Es war wirklich eine Nahtoderfahrung, sondergleichen.
Ich habe aber das Gefühl, dass du deine Stimme damit aufs nächste Level gebracht hast. Also du hast das nächste Level freigeschaltet.
Ja, das gefällt dir sowieso. Nee, ich war danach auch wieder gesund, also das schon zumindest. Aber ich war, also nachdem ich die stundenlange Kreislaufschwäche überwunden habe, ging es mir dann wieder ganz gut. Aber nein, es ist nicht. Ja, natürlich sind es dann Blaubeere vorne, Blaubeeren, die ich immer esse. Natürlich ist es Schwarzkümmelöl. Ich bin ein Opfer von so, keine Ahnung, irgendwelchen Instagram-Gurus. Das ist alles. Die ganzen Antioxidantien werden eingeladen. Natürlich gibt es dann Rohkakao morgens mit so ein bisschen warmem Wasser. Es ist alles, es ist das gute Zeug, Benni. Komm schon.
Okay, ja, sehr gut. Okay, so, dann, also, ihr nehmt mit. Passt verdammt nochmal auf, wenn er wieder feiern geht.
Verhalten ist entscheidend. Da müsst ihr aufpassen. Das ist im Winter gefährlich. Da, nur die dünne Jacke, das ist es.
Ganz, ganz vorsichtig. Und dann natürlich, wenn ihr es könnt, empfehle ich, wenn es einen dann erwischt hat, auch das ein oder andere erholsame Erkältungsbad natürlich zu nehmen und sich da auch mal ein bisschen fallen zu lassen in dieser stressigen Zeit, in der viel Basketball zu konsumieren ist. Und damit finden wir jetzt dann doch mal den Weg rüber zur deutschen Basketball-Nationalmannschaft, die du begleitet hast in deiner guten alten Heimat in Ulm gegen Israel, wo es einen Sieg gab, einen sehr überzeugenden Sieg. Und jetzt gestern Abend, wir nehmen hier gerade am Dienstagmorgen auf, gab es dann noch einen Sieg auf Zypern. Wir können vielleicht mal mit dem Spiel gegen Israel, dem stärkeren Gegner, auf Papier zumindest, mal anfangen. Und ich würde mit Folgendem gerne reingehen, Günni. Am Fernsehschirm, wie man so schön sagt, wirkte die Stimmung in Ulm für ein Nationalmannschaftsspiel, so ein Quali-Spiel, die wirkte überragend. Und war das vor Ort auch so? Weil das hat sich so gut transportiert, dass ich mir dachte, Alter, es fühlt sich wirklich einfach wie ein BBL-Heimspiel einer Mannschaft an und nicht wie, wir sind jetzt mal hier zu Gast und dann sind wir aber auch schon so gut wieder weg.
Nee, Stimmung war super. Stimmung war vor allen Dingen im Stehblock, also da, wo die Stimmung natürlich im Zentrum der Stimmung, die wilde 13 war da, mischte sich gut gelaunt zwischen auch viele Ulmer Trommler, Ulmer Ultras. Und da hattest du, glaube ich, natürlich eine super Basis. Und ansonsten gibt es halt wahnsinnig viel, hatten die Leute, glaube ich, auch Bock, gerade in Ulm. Du willst natürlich erstmal den Europameister preisen, das schwingt auch schon immer damit. Also das hat jetzt Ulm jetzt nicht nur unisono, das haben auch, also du erlebst es in Deutschland immer wieder, wenn jetzt irgendwie eine Mannschaft in welcher Form auch immer rumläuft, dann gibt es immer auch die Dankbarkeit für die Erfolge. Und da hast du natürlich aber auch einen krassen Bezug einfach. Ich meine, jetzt im letzten Spiel hast du mit Till Pape und David Krämer die Topscorer. Das sind natürlich ehemalige Ulmer. Du hast dann ja einfach Nelson Weidemann, der zumindest dann in die Halle ist, auch wenn er nicht gespielt hat. Der jetzt natürlich auch da mit zum Publikumsliebling sich entwickelt. Also du hast einfach Ulmer Bezüge in der Nationalmannschaft. Und dann ist es der Spielstil, der sofort auch dafür sorgt, dass die Stimmung ja da bleibt. Also wenn du diese leidenschaftliche Verteidigung siehst, wie sich geholfen wird, wie Turnover produziert werden, wie gelaufen wird, wie schnell das geht, wie ja mit wie viel Mut gespielt wird, nach vorne abgedrückt, dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen für, für die Fans.
Und es stand auch tatsächlich wieder dieses Hustle einfach drüber, ne? Also da fällt dann auch nicht so sehr ins Gewicht, ja, gerade auch bei der Spielweise, dass du am Ende viele deiner Dreier auch einfach daneben schmeißt. Das ist mit eingepreist. Wir können an dieser Stelle vielleicht mal empfehlen, den Podcast, den unser lieber Kollege Dre Vogt, ein Freund des Hauses, mit dem Bundestrainer aufgenommen hat. Da haben sie nämlich genau darüber ja auch nochmal gesprochen, über dieses Schnellspielen, und eigentlich will er noch schneller spielen, weil eben das Zitat dann auch war, das haben wir natürlich im Umfeld der EM auch schon ein paar Mal gehört, je schneller du spielst, desto mehr Abschlüsse hast du, desto weniger fällt ins Gewicht, wenn deine Quote nicht so gut ist, weil du hast einfach so viel mehr Abschlüsse. Wie viel waren es gegen die Israelis am Ende? 75. Das sind 21 Würfe mehr, da kamen natürlich auch dazu, sie haben 20 Ballverluste forciert, sie haben 19 Offensiv-Rebounds geholt, aber das ist einfach, da reden wir dann manchmal über ganz banale Mathematik, ne?
Ja, Possession Game, das ist das, was wir immer wieder hören, das ist, ja, das ist Mumbus Steckenpferd, und gerade da nochmal defensiv ist es eben dann auch nicht nur die Intensität, sondern auch dieses kollektive Zusammenarbeiten, was so gut gefällt, also wie schnell das angekommen ist in der Mannschaft. Wir wussten, ich war mir recht sicher, dass du individuell hast du schon mit Hollatz, mit Bonga, mit Da Silva, hast du einfach Puzzleteile, auch mit Molindi dann, wo du einfach eine brutale Verteidigung bauen kannst. Ich hätte nicht gedacht, dass du trotzdem, auch wenn, er hat ja früh gewechselt, wieder schon Mitte, zweites Viertel, alle 12 Spieler gespielt, er hat auch ein, zwei Lineups gespielt, die dann wirklich herausfordernd war, glaube ich, für die 5 Jungs, die das irgendwie überleben mussten, auch mit so, ich habe so ein, zwei kleine, wackelige Phasen, aber ansonsten dieses, wie viel gestuntet, wie viel geholfen wird, wie schnell die Räume eng gemacht werden, wie sich dann wieder reinziehen und rausziehen und so, das ist schon auf unglaublich hohem Niveau, und das war wirklich eine Mannschaft, die das so krass ausgestrahlt hat, dass sie das im Griff haben, das ist auch ein neues Level gewesen, ja, also du siehst dann, also die Angesprochenen, die Angesprochenen, auch egal ob es ein Krämer oder ein Bonga oder ein Da Silva ist, mit was die ausstrahlen mittlerweile gegen eine andere Mannschaft mit einem Haufen Euroleague-Spielern und was da für qualitative Unterschiede einfach sind, das ist so brutal.
Ja, also da können wir auch wirklich nochmal drauf hinweisen, ne? Die gewinnen dieses Spiel am Ende mit 20 gegen ein israelisches Team, was ja nicht mit der B- oder C-Mannschaft da angereist ist, sondern wirklich, du sagst es, mit vielen Euroleague-Spielern, und das eben auf eine Art und Weise, dass man relativ klar gemacht hat, ich glaube, sie waren zwischendurch nochmal auf 13 ran oder sowas, das ist aber auch normal in so einem Basketballspiel. Aber unterm Strich,
das war auch wirklich, weil gewechselt wurde. Also es war, wenn er mit 8 Spielern spielt, gewinnt ihr Spiel mit 35 Punkten. Und das ist einfach schon, das ist eine Hausnummer. Das sind diese ganzen Spiele, auch als wir schon NBA-Spiele hatten, so, das, es gab, wir hatten immer wieder diese Auftritte, die unangenehm waren. Oder wo wir dachten, das ist jetzt ein bisschen pomadig. Ich kann mich an diese, an was Pomadiges kann ich mich mit dem, beim DBB einfach nicht mehr erinnern. Mhm. Das Gefühl gibt es nicht. Und ich meine, dieses Fenster hat ja, also da war wirklich Feuer, Fireworks in diesem Fenster. So. Das war, glaube ich, das geilste Fenster, was ich je miterlebt habe. Und das ist ja noch quasi die erste Runde von diesen WM-Qualifiern, bevor es erst in die zweite Runde geht. Das heißt, es fühlt sich ja noch nicht mal so an, als wäre schon irgendwie, ging es um Leben oder Tod. Aber genau darum ging es gefühlt einfach schon in diesen Gruppen.
Mhm. Ihr hattet ihn neben euch stehen nach dem Spiel. Oscar Da Silva, Topscorer, 19 Punkte, der übrigens auch nochmal ganz schön darauf hingewiesen hat, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Es wirkt ja dann häufig in so einem Fenster auf den ersten Blick so, ach krass, zusammengewürfelter Kader, Agua, Agbakoko, ihr Debüt und so weiter und so fort. Aber dass der zum Beispiel mit Yoshi Obieste noch in der NBBL in München zusammengespielt hat, Alba Block haben wir sowieso angesprochen und so, also du hast es auch immer wieder gesagt, der Großteil kennt sich natürlich trotzdem, und deswegen kann man diesen Faktor dann vielleicht, der spielt eine Rolle, ne, wenn man dann das erste Mal auch wirklich so zusammenspielt mit Trainer, der vielleicht Dinge von dir will, die du im Verein so nicht spielst, aber vielleicht kann man es ein bisschen vernachlässigen. Was ich mich gefragt habe, weil es die lieben Kollegen Körner und Vogel gestern im Kommentar des Zypern-Spiels auch nochmal thematisiert haben, wie siehst du die Perspektive von Oscar Da Silva, wenn alle Bigs, sollten die für die nächste WM zur Verfügung stehen? Hat er trotzdem eine gute Chance oder hat er eine Chance, da in diese NBA-Big-Man-Phalanx mit rein zu grätschen, weil vielleicht eben auch der ein oder andere aus dem erfolgreichen Kern der letzten Turniere dann eh nicht mehr zur Verfügung stehen wird? Weil die Plätze sind rar gesät, ne?
Die Plätze sind rar gesät, aber wir haben ja auch irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt in den letzten Jahren, dass es irgendwie einfach aufgrund der Verletzungssituation und Absagensituation einfach irgendwie dann doch nie zu großen Big-Man-Diskussionen kam, die ja, oder, sondern eher, im, dass wir dachten, also die Diskussion war letztes Jahr halt quasi Kratzer oder der Silver. Und das ist nicht die Diskussion, vor denen wir irgendwie Bauchschmerzen hatten, perspektivisch. Und ich glaube erstmal, dass es weiter so bleiben wird und dass es wahrscheinlich natürlich ein Übergang wird. 2027 kann ich mir eigentlich irgendwie nicht vorstellen, ohne je mit Joe darüber gesprochen zu haben, dass Joe Vogtmann noch spielt. Mhm. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Thiemann spielen wird in 2 Jahren. Und ich glaube, wenn einer von den beiden spielt und dann ein NBA-Guy dazukommt, dann hat auch Oscar da Silva wieder sehr gute Chancen, wieder dabei zu sein.
Mhm. Ja, ja. Bei dem Spiel hätte dir übrigens hervorragend gefallen. Ich habe es natürlich mit euch geguckt und am nächsten Tag habe ich mir nochmal Highlights angeguckt mit dem FIBA-Kommentator auf Englisch. Und der ist ja die wandelnde Basketball-Phrasenmaschine gewesen. The bank is open. Was hat er noch gesagt? That's B-E-A. Beautiful. Und so weiter und so fort. Und er hat wirklich, wo er vor allem das Game durchgespielt hat, war, ich kommentiere zwar auf Englisch, wir machen uns da ja auch manchmal einen Spaß draus. Mhm. Aber ich ballere deutsche und hebräische Ausdrücke an vermeintlich passenden Stellen raus. Gute Nacht kam ungefähr 5-mal allein in diesen Highlights. Also Shoutout an den Fieber-Kommentator. Man kann es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle übertreiben, aber es hat mich zumindest in diesem Highlight-Zusammenschnitt hat es mich sehr gut unterhalten. Genauso wie gesagt, dann die Kollegen Körner und Vogel in einem zähen Spiel in Limassol auf Zypern am Montagabend 83-64. Da hatte sich der Kader dann ja ein bisschen verändert. Da Silva, Hollatz, Bonga abgereist, nur noch Krämer von den Euroleague-Spielern übrig. Weidemann nach seinen Schulterproblemen dann in der Rotation mit dabei. Luis Olindi zwar auf dem Papier dabei, aber nicht eingesetzt. Und dann haben wir eine erste Halbzeit, die plötzlich ausgeglichen daherkommt. Aber hat dich das überrascht? Mich hat das nicht überrascht.
Nein. Also es ist ja eine Mannschaft, also Zypern verliert das erste gefühlt mit 40, du dominierst das Spiel gegen Israel und dann sind einfach 5, 6 Leute da. Und also ich wiederhole mich da leider immer. Im Basketball brauchst du einfach ein Korsett, ein Gerüst, ein Fundament, auf das du dann die neuen Spieler aufbauen lassen kannst. Keine Ahnung, also wenn du 5 Spielen hast und 3 haben schon Wissen, kennen das System ganz genau, ist das natürlich was anderes, wenn du dich dann einen da einfügen kannst. Wenn du aber 4 Spieler, die noch nie zusammen gespielt haben oder die es so nicht kennen, zusammenspielen lässt, dann kippt das Ganze. Und dann geht es irgendwann einfach darum, dass du diese Dringlichkeit hast, dass du das annimmst und dass du so ein bisschen scrappy dir erkratzt und dass du dann, ja, der Euroleague-Spieler, den du noch hast, dass der ein paar Plays für dich macht.
Mhm. Hat mich so ein bisschen an das Spiel erinnert, das haben wir damals zusammen kommentiert in Bulgarien, wobei da war die Kulisse deutlich besser, weil auf Zypern war ja nichts los. Ne? Da in Bulgarien war zumindest auch noch eine brennende Hütte mit dabei. Wir haben häufiger schon drüber gesprochen, auch im Umfeld von solchen Turnieren, warum das einem Favoriten passiert. Ich glaube, ich habe dich noch nie gefragt, ob du dich an das Spiel erinnern kannst, wo du mit deiner Mannschaft der größte Außenseiter warst und man plötzlich merkt, die sind irgendwie nicht so richtig da und dann pumpt man sich so ein bisschen hoch. Gab es dieses eine Spiel, wo eigentlich klar war, von der Ansetzung her und von der Besetzung des Gegners, hier haben wir eigentlich gar keine Chance und plötzlich wühlt man sich so rein?
Also das würde wahrscheinlich der Auftaktsieg gegen Frankreich sein, bei der EM 2013 mit Batum und Tony Parker und seinen Boys. Und wir sind, wie gesagt, es ist tatsächlich die, also wir haben dann ja immerhin mal noch eine erste 5 mit Heiko Schafazik und Tibor Pleiss und so, also Robin Benzing, Lukas Steiger, so Namen, die man zumindest mal so kennt. Aber es ist natürlich dann immer noch ein recht weiter Weg. Und es war auch eine kuriose Spielvorbereitung, muss ich zugeben. Der taktische Plan hat den einen oder anderen von uns verwundert. Es ging dann auch heiß her in dem Spiel selber. Aber ja, es gibt so Punkte. Und es ist natürlich auch, es gibt nichts Schöneres, als wenn du diese Freiheit des Außenseiters, wenn da so ein paar Bälle einfach reingehen, und du fängst das an zu genießen und du weißt immer, okay, jetzt kommt irgendwann nach einer Auszeit oder typisch so nach den ersten oder die ersten 2, 3 Minuten im dritten Viertel. Es gibt dann so Punkte, wo du genau weißt, okay, jetzt ist normalerweise der Punkt, wo der Gegner nochmal hochschaltet in Ernsthaftigkeit. Oder auch so in den letzten 6 Minuten im vierten Viertel und es gibt dann so eine Possession, wo der defensive Druck des Gegners so ganz anders ist als das ganze Spiel sonst. Und du weißt, okay, Jetzt haben sie das Gefühl kollektiv, sie entscheiden sich jetzt kurz, uns ernst zu nehmen und jetzt wollen sie das Spiel brechen. Und wenn du es da schaffst, so da du durch so zwei Possessions durchzukommen, dann hast du gute Chancen. Ja. Und das, es haben viele, also wie gesagt, nicht viele Meisterschaften gewonnen, aber so die ein oder anderen Highlights, zumindest mal so irgendwelche Teams bezwungen, die waren schon dabei.
Ah, da glänzen mir die Augen. Ich habe es parallel hier nochmal aufgemacht in der Tivoli Arena in Slowenien.
Oh ja.
Unter Frank Menz mit unter anderem Assistenztrainer Mladen Drijencic und 11 stabilen Minuten von Per Günther. Zwei Punkte und ein Assist, ein Rebound. Und dann Topscorer der Benziner, Robin Benzing, 19 Punkte, Steiger 14, Giffey 14, Schafazik 12, Pleiss 11, Zirbis mit dabei, Kurzeinsätze für Basti Dorit und Andy Seifert, Carsten Tada, Philipp Zwiener, Alex King, das war die Mannschaft, die dann damals die Franzosen bezwungen hat mit 80-74. Und Alter, wenn du da durch den Kader durchgehst, mein lieber Mann, ey. Tony Parker, ey, das ging dir runter wie Öl. 18 Punkte in 30 Minuten, trotzdem verloren. Den hast du auch mal irgendwann
erzählt. An die Kette genommen mit Burschen. Ja, was kannst du sagen? Full Court Press gegen Tony Parker war angesagt. Stört den Mann, macht ihn müde. Okay, alles klar.
Ja gut, hat funktioniert. Ich wollte tatsächlich da einfach mal so ein bisschen versuchen, die Perspektive zu wechseln, weil wir sind mittlerweile, das ist immer so ein blöd besetztes Wort, aber es trifft es halt manchmal ganz gut, eine Basketball-Großmacht durch diese Titel und dann kann man ja auch mal versuchen, sich in den kleinen Gegner hineinzuversetzen und habe ich jetzt ein bisschen mehr mitgenommen. Am Ende hat die deutsche Mannschaft im dritten Viertel die Verhältnisse dann klargezogen. Du hast es gesagt, Topscorer David Krämer und der Debütant Till Pape. Je 14 Punkte, 5 von 8 aus dem Feld, dazu noch 4 Rebounds. Und ich will was von dir hören, jetzt nochmal etwas ausführlicher. Zum Doktore, nachdem er jetzt sein DBB-Debüt gefeiert hat. Du kennst ihn bestens aus Ulm. Ich habe hier noch ein paar Geschichten mir aufgeschrieben, die eine schnelle Google-Recherche nochmal so ergibt oder die ich auch noch halb im Hinterkopf hatte. Lass uns nochmal Till Pape preisen als einen wirklich ganz anderen Basketballprofi, der jetzt sein Nazi-Debüt feiert und aber eine ganz andere Lebensweise an den Tag legt als viele andere.
Ja, Till Paper ist auf jeden Fall einer von den Jungs, die wirklich ein anderer Profi. Also natürlich gibt es diese, er hat wirklich, also es ist tatsächlich nicht das Klischee, sondern er hat ja wirklich dann Medizin studiert schon und lag dann im Bus und hat wirklich gelernt. Also es gibt natürlich, ich habe ja selber auch in 9 Jahren meinen Wirtschaftspsychologie-Abschluss gemacht an der Euro-FH. Da habe ich natürlich auch manchmal Materialien dabei gehabt, zumindest, sage ich mal. Aber Till hat wirklich geschuftet, also wie man halt für Medizin lernt, im Bus. Aber wirklich erstaunlicher fast finde ich die Karriere durch den, was er an Voraussetzungen mitgebracht hat. Er ist super clever, aber er war damals wirklich zwischen Positionen. Er hat nicht den Footspeed gehabt, dachte ich, dass er auf einer Power-Forward-Position oder auf der 3 irgendwo da spielen kann. Zu klein für die 5. Der Wurf war nicht gut genug, um dass du sagst, okay, ihm fehlt so ein bisschen Speed, aber er ist so clever und ist ein absoluter Sniper. Aber wenn du halt wirklich dieses Klischee-mäßige, wenn du jedes Jahr so 2-3% überall drauf packst und du hast einfach das Fundament aus Fehlerlosigkeit, du hast Touch, du findest dir so 1-2 Spots, von denen du erfolgreich bist, du arbeitest hart, du hältst den Kopf runter und machst weiter. Weil er ist ja von uns dann auch erstmal in die Pro A gegangen. Also Schritt zurück gemacht, seinen Spot gefunden, da sein Waffenarsenal wirklich deutlich ausgebreitet, immer wieder besser geworden, Selbstbewusstsein getankt. Und dann in die erste Liga gegangen und dann erinnere ich mich, dass in der Vorbereitung irgendwie gefühlt 3-mal Topscorer war. Ich glaube, bei Göttingen war, müsste das gewesen sein. Und dann dachte man schon so, okay, das ist schon überraschend für mich. Wer weiß, was passiert, wenn die Saison losgeht. Und dann haben wir gesehen, was passiert ist, als die Saison losgegangen ist. Und jetzt ist er einfach Topscorer bei der Nationalmannschaft. Ja.
Ja, er will laut eigener Aussage, also will er auch nochmal ein Jahr im Ausland spielen? Spanien oder Italien hat er da im Blick? Ich habe nochmal so ein bisschen quer gelesen durch den einen oder anderen Artikel über ihn. In der Zeit in Göttingen hat er übrigens auch, das ist mittlerweile natürlich schon ein paar Mal überliefert worden und durchgespielt worden, hat er auch mal einem Mitspieler, weil der Mannschaftsarzt zum Testspiel nicht mit nach Frankreich gefahren ist, selber den Cut überm Auge genäht. Also es hat extrem viele Vorteile, so einen Doktor in seinem Team zu haben. Und er hat halt wirklich einfach gesagt, und das finde ich wie viele Spieler, egal in welcher Sportart, im Fußball wird man vielleicht schon gar nicht hören, sagen das, ich fühle mich intellektuell nicht ausgelastet. So, das hat er nach Interviews mit mir bei Magenta Sport auch immer gesagt, aber in dem Fall bezieht er es halt auf darauf, dass er einfach, das Basketball alleine reicht ihm nicht. So, und Medizin studieren, das dauert ewig und ist super anstrengend. Ich kenne auch ein paar Leute, die das machen oder gemacht haben. Ich habe auch übrigens mal er schreibt gerade seine Doktorarbeit. Ich habe das Thema mal mitgebracht, Günni. Da Vinci, Doppelpunkt, Robotersystem gestützte Pankreasresektion im Vergleich zur offenen Technik. Also es geht um Bauchspeicheldrüsenchirurgie und das aber mit Roboterunterstützung. So, und darüber schreibt er gerade seine Doktorarbeit. So um die 100 Seiten, Anfang nächsten Jahres wird er fertig sein. So, und nebenbei hat er eben mal noch sein Länderspieldebüt gefeiert.
Ja, das sind die guten alten Menschen, die einem so ein bisschen, die lassen einen so ein bisschen sich albern vorkommen, weil er seinen kleinen Säckle so zu tragen hat. Nein, es ist mega cool, was er gemacht hat, und ich glaube, dass er da auch wirklich Beispiel ist für, also wer da Bock drauf hat. Das Krasse ist, ich fühle mich nicht mal, ich weiß noch nicht mal, ob ich das so, also wie weit ich das supporten wollen würde, weil normalerweise wäre mein Weg schon immer, also als ich aufgewachsen bin, hieß es immer, du machst aber noch irgendwie, keine Ahnung, mach lieber noch was Vernünftiges, weil mit Basketball kannst du ja nicht kein Geld verdienen. So, jetzt kann man sehr viel Geld mit Basketball verdienen. Das heißt, irgendwie der Regler hat sich ja auch verschoben dazu hin zu, nein, du lebst jetzt mittlerweile demografische Entwicklung, du wirst sowieso 100 Jahre alt. Du kannst jetzt schon die 10 Jahre, die du hast oder die 5 Jahre hast, das versuchen zu maximieren und wirklich dann, anstatt dass du 3 Stunden nochmal am Schreibtisch sitzt, sei nochmal 1,5 Stunden in der Halle oder schieß nochmal 5 Würfe mehr. Und er hat halt tatsächlich gefühlt beides gemacht. Also er war sowohl in der Halle als auch, keine Ahnung, dann irgendwie in der BIP, wie man so schön sagt, als Student. Ich bin Akademiker, also das sage ich zum zweiten Mal. irgendwas geht halt, keine Ahnung, dann wahrscheinlich verloren. Ich muss sagen, Till ist ein sehr lustiger Bursche auch, aber in den Nächten dann abends, wo es dann kalt wird und wo man schnell zum Dönermann oder ins Taxi muss, da haben wir ihn halt nicht gesehen. Und das ist dann halt vielleicht einfach der Deal, den du machen musst.
Das wäre nämlich meine Anschlussfrage gewesen. Du brauchst dann ja schon auch Mitspieler, die dir das nicht um die Ohren hauen, wenn du mal einen Off-Day hast oder einen Trainer, der dann sagt, ja, weil du bist in der Nacht irgendwie, keine Ahnung, dich noch mit der Pankreasresektion beschäftigt hast, spielst du heute für uns nicht. Und es gibt ja das ganze Gegenteil davon, die Typen kennen wir auch alle, du tendiertest, glaube ich, wenn ich dich so richtig verstanden habe, auch eher in die Richtung, ist dann eher so dieses, zumindest in den ersten Jahren mal, dieses verbissenere, ich muss jetzt alles nur darauf ausrichten. So, und nur dann kann ich Höchstleistung bringen, ne? Wenn mich gar nichts ablenkt, im Grunde genommen.
Ja, ich bin nochmal ein speziellerer Fall gewesen, auch weil ich auch nicht viel trainiert habe und nicht dachte, ich muss das machen, sondern ich dachte, ich muss Spaß haben, um gut zu spielen. Ja. Also ich war nicht derjenige, ich muss kein Medizinstudium machen, damit ich funktioniere als Basketballer, sondern ich muss Dinge tun, die mir das Gefühl geben, ich bin nicht in so einer Monotonie-Falle und nicht in so einer, ich stelle nicht mein Leben hinten an, sondern das heißt, war dann eben die 6-5 Wochen in Brasilien oder die 5 Wochen in der Westküste und habe da natürlich kein Einzeltraining gemacht, sondern gar nichts gemacht. Oder war dann eben feiern oder ich war dann eben sonst irgendwas machen, weil ich dachte, okay, damit mein Kopf mir erlaubt, weiter Basketball zu spielen, muss ich das Gefühl haben, mein Leben ist erfüllt mit vielen Dingen und nicht nur mit Basketball. Aber du hast vollkommen recht, es sind natürlich nicht nur die Mitspieler, es sind dann auch die Vereine, die das, also ich weiß, dass Ulm das auch massiv gefördert hat, mitgeholfen hat, ihm den Studienplatz zu besorgen. Wenn er mal irgendwo eine Einheit verpasst hat, war das fein. Und hat natürlich dann auch immer mit ihm als Person zu tun, weil er sich nicht angreifbar macht. Das heißt, wenn du siehst, wie er schuftet und wie er dann auch noch extra Arbeiten macht, wenn er Zeit hat in der Halle, dann gibt es dann einfach wenig zu sagen. Es ist einfach das Pensum, was er hat und was er abspulen kann, was ihm anscheinend nichts ausmacht, ist einfach wirklich richtig knackig.
Also wir preisen nochmal den Doktor Till Pape, der dann bald ist. Wir preisen mal hier Akva, den wir seit Jahren so ein bisschen aus den Augen verloren haben in der Türkei, der jetzt aber auch sein Debüt gefeiert hat, Noris Akbakoko. Und Colin Welp, auch der hat sein erstes Spiel mit dem Adler auf der Brust gemacht. Da hat der Papa Chris von oben zugeschaut für die Jüngeren, also alle unter 30. Ihr macht jetzt Stopp, geht auf YouTube und sucht nach Christian Welp Eurobasket. Und guckt euch an, was der Papa von Colin Welp damals gemacht hat im EM-Finale 1993 in München. Und dann wisst ihr auch, wovon wir hier reden. Also all diesem Quartett einfach nur einen herzlichen Glückwunsch. Erstes Länderspiel hat man nur einmal im Leben und schaffen auch nicht alle. Von daher einfach nur ein dickes Shoutout an dieser Stelle. Hast du noch zusätzliche Gedanken zu diesem Fenster jetzt aus DBB-Sicht? Bevor wir gleich auf die nochmal drauf gucken, was ja wirklich noch so an anderen engen Geschichten passiert ist. Also die deutsche Mannschaft ist zum Beispiel in ihrer Gruppe jetzt eben nur in Anführungsstrichen Zweiter, weil die Kroaten eben mit etwas besserer Punktdifferenz ihre Spiele gezogen haben. Aber trotzdem, du hast den Eindruck angesprochen, die so eine erste Halbzeit wie auf Zypern kann passieren. Gibt es noch Dinge, die wir irgendwie als Erkenntnisse rausquetschen können aus diesem Fenster? Ich glaube, wir haben eigentlich fast alles besprochen, ne, zum DBB-Team.
Nee, zum DBB-Team. Es ist fast eher so für mich das Gefühl von, was ist deine grundsätzliche Meinung zu den Fenstern? Also es ist ja, Fenster gehen los. Wir haben wieder 5 Coaches von großen Basketballnationen, die sagen, ah, diese Fenster, was soll das? Wir haben unsere Spieler nicht. Das ist Wettbewerbsverzerrung. Wem bringt das was? Wir sehen trotzdem die Nationalmannschaft so ein bisschen. Ich will das jetzt nicht jinxen, aber aus meiner Perspektive ist es ja fast so, dass wir mit Deutschland jetzt in einer perfekten Welt sind, in der wir haben über das Jahr so ein bisschen Nazio, freut uns ja auch. Wir haben gerade gesagt, wir haben tolle Stimmung, die Hallen sind voll. Wäre natürlich noch geiler, wenn wir ein paar Jüngere von den Top-Talenten sehen würden, so von den College Boys. Aber ansonsten, wir haben so ein bisschen so ein Schaulaufen von netten Leuten. Es ist so ein bisschen Nostalgie. Wir erinnern uns an die Erfolge und wir haben das Gefühl, wir gewinnen sowieso und wir qualifizieren uns auf jeden Fall. Das heißt, für uns ist es cool. Hast du eine Meinung grundsätzlich zu den Fenstern? Zu der Situation der Fenster? Ich meine, Serbien, wenn wir gleich über Serbien sprechen, dann hätten wir sofort wieder Diskussion. Wenn jetzt Serbien 0-2 wäre, wovon sie gefühlt 2 Plays entfernt waren, also wer es nicht mitbekommen hat, sie waren 17 hinten gegen die Schweiz, gewinnen das noch ganz knapp und dann sind sie 8 Minuten vor Schluss gegen Bosnien-Herzegowina mit 8 hinten und gewinnen auch das noch. Sind jetzt, du guckst dir die Gruppe an, denkst ja, Serbien 2-0, aber das war unfassbar knapp. Mhm. Und wie hast du für Gefühle auch so zu den anderen Basketballnationen?
Also es ist erstmal so, dass man sagen muss, dass wir im Basketball da noch ziemlich gepampert sind, weil in der gleichen Zeit im Fußball schon 3 Nationalmannschaftsbreaks waren. Gut, die fangen ihre Saison auch eher an und trotzdem, wir haben jetzt ein Fenster zwischen Saisonstart und Jahresende und das nächste Fenster ist wann? Ende Februar irgendwie so, ne? Und da überschneidet sich dann ja auch wieder ein bisschen mehr mit der Euroleague, aber es ist jetzt auch nicht über Gebühr. Und ich muss sagen, ich habe jetzt bei diesem Fenster wieder gemerkt, ich finde das dann einfach spannend, mir so eine deutsche Mannschaft anzugucken. Trotzdem waren ja ein paar dabei. Ich finde es aber auch spannend, du hast es gesagt, was so an Geschichten ringsrum passiert ist. Also Luca Banki mit Italien feiert sein Debüt, verliert das erste Spiel und hat dann ganz enges gegen Litauen. Bei Litauen reden wir gleich noch über Ignas Sagiunas und was der da gezaubert hat. Es gibt ein paar, die haben ihre Abschiede von ihren Nationalmannschaften gefeiert. Und für mich ist das echt so Anfang Dezember, gerade auch wenn es mit der Euroleague sich einigermaßen vereinbaren ist, finde ich, ist das eine ganz willkommene Abwechslung eigentlich. Ich meine, ich weiß genau, dass es dir auch so geht. Du tauchst dann in diese Kader ein und guckst mal, wer rennt denn da so rum? Wen kennt man? Wo guckt man nochmal, wer das ist? Der war Topscorer, wo spielt der denn mittlerweile? Und so weiter und so fort. Natürlich kann es auch so ein Fenster sowas mitbringen. Da müssen wir jetzt einmal kurz die BBL und Jena mit reinnehmen. Deren Center fährt mit den Spaniern zur Nationalmannschaft, Great Osobor, und reißt sich Kreuzband und Meniskus. So, das ist das, was du niemals willst, ne? Verletzt sich super schwer gegen Georgien, hat eine brutale erste Profisaison nach dem College jetzt gespielt und fällt jetzt die komplette Saison aus. Das ist für ihn bitter, das ist für den Verein bitter. Das kann dir aber ehrlicherweise auch in einem Pokalspiel oder das kann Bayern in der Euroleague oder wo auch immer passieren. So. Und ansonsten fand ich das jetzt einfach, ich würde es jetzt mal so umschreiben, ich weiß gar nicht, ob ich es in den letzten Saisons auch so erlebt habe, aber jetzt war das für mich ein richtig schöner Farbklecks. So, da waren ganz viele verschiedene Geschichten drin und das fand ich irgendwie angenehm, weil wir waren alle schon wieder so ein bisschen auch im klassischen Euroleague, BBL-Trott und so weiter. Das läuft jetzt, die Maschine läuft. Und die wird dann jetzt zumindest kurz mal für so ein paar Tage dadurch unterbrochen. Fand ich irgendwie ganz angenehm.
Ja, es geht mir genauso. Und es geht mir aber eher das erste Mal so richtig so, dass ich das als Positives wahrnehme. Und deswegen frage ich mich, ob das auch unfairerweise einfach daran liegt, dass ich jetzt keine Angst mehr habe, dass Deutschland sich nicht qualifiziert aufgrund dieses seltsamen...
Kann sein.
Die seltsamen Geschichte. Das ist natürlich auch immer noch Quatsch, es ist nur ein weiter Weg so, aber jetzt ist es auch fast so, ich weiß nicht, ob das, da muss ich nochmal in den Gefühlen auf den Grund gehen. wüsstest du, ob du dir, also du wünschst dir, ich weiß, du bist Basketballpurist, du willst, dass die großen Basketballnationen dabei sind. Oder gibt es irgendwas, gibt es die eine oder andere Basketballnation, wo du dich zumindest freust, wenn es ein bisschen schwierig, holpriger wird, die Quali für die?
Also ich wünsche mir, dass es holprig wird und sie es trotzdem dann alle schaffen.
Ja, okay. Ja, okay.
Ich glaube, das ist so. Ich finde es irgendwie gut. Also ich hätte jetzt auch, no offense, aber ich hätte es jetzt auch okay gefunden, wenn Serbien eins liegen lässt. Ja. Einfach nur, um zu sehen, was das damit macht. Und weißt du, was das übrigens auch damit macht? Du kannst da die Uhr danach stellen, wenn es dann in das Fenster geht, wo wirklich die Entscheidung fällt, dann wird aber Marschbefehl gegeben und dann kommen sie aber alle angerückt, um auf jeden Fall
das zu machen. Und das finde ich auch ganz geil. Ich finde schön daran, dass es manchmal so ein Satoranski jetzt macht irgendwie neuer Rekord, 16 und 8. Also 18 Punkte, 16 Assists, dankt über irgendeinen so Vogel. Und du hast wieder diese Situation so, es ist sein letzter Job. Irgendjemand muss kommen und die Mannschaft retten. Drei Top-Spieler sind nicht dabei. Und dann kommt so ein Schengelia oder er oder wer auch immer. Sonja muss das übernehmen. So, das sind erstmal geile Geschichten. Oder dann zum Ende beim letzten Fenster, wo du sagst, okay, sie müssen jetzt zwei gewinnen, damit die ganzen Stars dabei sind. Und dann schicken sie die Big Guns, dann schicken sie die Avengers. Und die müssen es dann regeln. Also ich finde das irgendwie, diese Dynamiken, die ich sonst auch irgendwie, die mich genervt haben, weil ich dachte, okay, das macht doch gar keinen Sinn, fangen irgendwie da auch an, mir zu gefallen.
Ja, absolut. So, und dann, und das kommt halt noch dazu, das haben wir ja auch immer mal besprochen, das ist halt auch was anderes als in Sportarten, wo die Anzahl der Spieler, die auf dem Feld sind, größer ist. Natürlich hat es dann einen noch größeren Einfluss, wenn plötzlich Schengelia da ist oder wenn Satoranski da ist. Das heißt, ja, klar, du hast wirklich noch mehr dieses Avengers-artige Gefühl, dass sich jetzt einer den Panzer übergelegt hat, so, und plötzlich marschiert er los, so, und nimmt das ganze Land auf seine Schultern. Und da sind wir ja dann schon zum Beispiel, also du hast es ja gesagt, das Fenster war super, du hast jeden Tag, gab es drei oder vier Spiele, die super, super eng waren. Das ist dann auch mal Ungarn gegen irgendwen, aber das sind halt auch wirklich Spiele mit Serbien, mit Italien und so weiter und so fort. Das heißt, die Spannung war super. Dann reden wir bitte einmal über Ignas Sagiunas, den Teamkollegen von Kai Brunke bei Retas, der gegen Großbritannien 9 Punkte in 9 Sekunden macht, den letzten entscheidenden Dreier fast von der Mittellinie auf der Sirene zum Sieg. Sie lagen 80-87 hinten, gewinnen das Spiel am Ende mit 89-87. Keiner von uns beiden hätte gedacht, dass es überhaupt ein Spiel ist, was in diesem Podcast Erwähnung findet, weil Litauen, Großbritannien, okay, wäre wahrscheinlich eher hinten runtergefallen. So, und plötzlich schreibt dann Reggie Miller auf Instagram, Welcome Ignas, weil er ihn in den Kreis aufnimmt. Reggie Miller damals, 8 Punkte in 9 Sekunden für Indiana gegen die Knicks. Tracy McGrady, werde ich niemals von meiner Festplatte gelöscht bekommen. Selbst wenn ich alle anderen Erinnerungsfähigkeiten verliere, werden diese 13 Punkte in 33 Sekunden werden da draufbleiben. Und jetzt hat sich quasi in einem überregionalen, internationalen Fokus gespielt, ein Litauer von Retas mit dieser Leistung und plötzlich reden die in den USA über ihn. Was ist das? Also sag mal bitte deinen Take.
Das ist das Geile. Es ist, also, dass wir jetzt so vernetzt sind und dass du einfach auch in so einem Fenster in den Basketball-Olymp, dass du Basketball unsterblich werden kannst in so einem Fenster, ist natürlich großartig. Es ist lustig, weil es so ein bisschen auch anknüpft an das Thema, was wir letzte Woche hatten. So diese, was dann halt alles zusammenlaufen muss, dass sowas passiert. Und der letzte Turnover ist ja quasi so par excellence genau so ein Ding. Und immer die Kombi. Ein oder zwei Freiwürfe müssen daneben geworfen werden. So ein dummer Turnover muss auf jeden Fall dabei sein. Eine Situation, wo einfach jemand offensichtlich faulen müsste und es nicht tut. Und das ist der perfekte Cocktail, der es dann vielleicht möglich macht, dass sowas passiert. Aber auch, wirklich auch dann einfach taffe Würfe. Ich meine, der letzte ist wirklich so tough. Er berührt nicht einmal den Ring und zippt die alle rein. Aber wie es so schön ist, der Herr gibt es, der Herr nimmt es. Im nächsten Spiel dann Litauen, läuft in die Gabriele Procida Bastsaw. 18 Punkte im vierten Viertel. Die Alba-Sorgenkinder, sie spielen wieder Basketball. Hier, wie hieß er nochmal? Giga Samar. Irgendwie macht 16 und wird zum slowenischen Volksheld. Und Gabriele Procida, der auch wirklich überhaupt keine Rolle spielt bei Real Madrid, verliert sich völlig im vierten Viertel.
Also ich habe die Schlussphase von dem Spiel Italien gegen Litauen dann gesehen. Da war es dann Velička, der eigentlich den vermeintlich dicken Dreier 13 Sekunden vor dem Ende trifft. Und hast du dann die nächste defensive Possession zufällig gesehen von den Litauern? Nee. Sie liegen einen vorne, Einwurf Seite bei 13 Sekunden, entscheiden sich nicht zu faulen und es ist der größtmögliche defensive Breakdown. Nico Mannion splittet die Verteidigung. Also wirklich ein absoluter Wahnsinn, dass du so dieses Spiel am Ende hinten raus verlierst. Und Luca Banchi ist aber als neuer italienischer Nationaltrainer, ist aber mal alles vom Herzen gefallen, dass sie ihm diesen Gefallen getan haben, nach dem Sagiunas-Wahnsinn. So, und das ist irgendwie auch schon wieder, also ich meine, ich sitze dann am Sonntag da und gucke mir dann abends ein bisschen Crunchtime Italien gegen Litauen an. So, und das sagt eigentlich alles darüber aus, wie dieses Fenster so war. Wie gesagt, mit ein paar Verabschiedungen, die dabei waren. Albisi hat sein letztes Nationalmannschaftsspiel in Frankreich gemacht gegen Belgien. Da gab es Standing Ovations, 109. Länderspiel. Einer meiner Lieblinge hat sich auch verabschiedet, leider mit einer Klatsche in Spanien auf Teneriffa, Giorgi Shermadini von den Georgiern. Ja, und so, und dann packst du das alles zusammen und dann hast du am Ende ein richtig schön gefülltes Körbchen und kannst sagen, ey, das war ein Fenster, das hat einfach Spaß gemacht.
Finnland verliert gegen Ungarn, führt die Gruppe an, Ungarn führt in einer Gruppe mit Finnland, Frankreich und Belgien mit 2-0. Finnland schlägt dann Frankreich durch ein Monster letztes Viertel. Keine Ahnung, Polen, dieses 20-Punkte-Comeback. Ist gut, aber ja, es ist ja auch zumindest jetzt spannend. Kroatien scheint, hat ja auch Israel, das ist ja nicht zu verschweigen. Wir haben auch davon gesprochen, wie gut Israel eigentlich auf dem Papier ist. Israel kriegt dann aber auch eine 20-Punkte-Klatsche gegen von Kroatien. Das heißt, Ende Februar, Anfang März, die zwei Spiele gegen Kroatien werden spektakulär.
Mhm. Wir können vielleicht in diesen Topf noch kurz, bevor wir uns rüber zur Euroleague begeben, mit reingießen, was denn die Deutschen gerade in der NBA so machen. Isaiah Hartenstein ist jetzt erstmal circa 2 Wochen raus. Der hat eine Wadenverletzung, aber auch ohne ihn walzt OKC weiter gnadenlos durch die Liga. Die stehen jetzt bei 20-1. Das ist die Bilanz, sind das allerbeste Team, was die NBA zu bieten hat. Die anderen Deutschen, auch wenn der ja wohl nicht mehr für die Nationalmannschaft in Frage kommt, Maxi Kleber, auch die Lakers sind extrem heiß, auch wenn sie heute Nacht mal wieder verloren haben. 8 der letzten 10 gewonnen. Es gab ein Riesenlob von Spencer Reeves für Maxi, als der gegen Utah war das, den Ausfall von DeAndre Ayton kompensierte mit dem Zitat: einer der besten Spieler auf dem Feld. Energie, Toughness, die kleinen Details, all die Dinge, über die wir bei Maxi auch gesprochen haben, hat er dann jetzt immer wieder in komprimierten Minutenanzahlen auch bei den Lakers schon zeigen können. Und bitte bleib einfach fit, Maxi, den spektakulären Airball, den er die Nacht drauf dann gegen die Pelicans am Brett hatte, den verschweigen wir mal nach einem guten Drive. Also Maxi auch wieder dann jetzt regelmäßig auf NBA-Parkett. Unsere Orlando-Jungs natürlich auch, Franz und Tristan, die haben heute Nacht ein enges Spiel gegen Chicago gewonnen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Beide zusammen Starting Five, ist ja bei Tristan auch nicht immer der Fall. Franz spielt weiter mit Maske, macht 25 Punkte, hat in der Crunchtime wieder einen ganz wichtigen Drive über links, den er setzt. Paar Ballverluste zu viel, Tristan nicht viel getroffen, aber die haben jetzt auch, die Magic rollen auch, 3. Sieg in Folge, auch 8 aus 10 gewonnen. Und dann haben wir noch Dennis Schröder, der mit den Kings, ja, wir erwähnen es mal, es waren jetzt 24,5 Minuten von der Bank bei einem Overtime-Sieg gegen Minnesota. Er hat aber auch jetzt wirklich zuletzt immer wieder scoring-technisch so ein paar Off-Nights drin. In dem Spiel war das auch der Fall, da ist er 2 von 8 aus dem Feld, aber da sind dann halt auch 9 Assists dabei bei nur einem Ballverlust. Aber er hat wirklich, er hat große Schwankungen, gerade was so das eigene Scoring angeht. Ist aber vielleicht auch wenig verwunderlich in dieser Mannschaft und in dieser Situation. Das also der kleine Blick in die USA. Ariel Hugh-Porty wollen wir nicht verschweigen, der dann immer auch mal ein paar Minütchen hier und da für die New York Knicks bekommt. Günni, und dann ist es Zeit, Richtung Euroleague zu schauen. Denn was haben wir die letzten Jahre in den Live-Sendungen und in diesem Podcast uns schwer getan mit der Beurteilung der europäischen Trainergranden. Allen voran Željko Obradović, einer ganz objektiv gesehen der besten europäischen Trainer aller Zeiten. Allen voran auch Ettore Messina, der eine bei Partizan, der andere bei Mailand. Jetzt sind sie beide nicht mehr an der Seitenlinie. Željko Obradović ist zurückgetreten bei Partizan, genauso wie Ettore Messina bei Mailand. Wir müssen mit Partizan starten, weil da hängt noch viel, viel mehr an Diskussionsstoff dran. Denn es hat sich ein völliger Wahnsinn ereignet. Im Anschluss an diese Ankündigung, als durchsickerte, Željko Obradović wird zurücktreten nach dieser Klatsche, die sie gegen Panathinaikos kassiert haben. Ich versuche mal so ein bisschen den Rahmen zusammenzufassen. Also, er tritt letzte Woche zurück. Das wird von der Vereinsführung, vom Board abgelehnt. Die sagen, wir machen alles, was du willst, aber du bleibst. Dann kehrt er zurück aus Athen nach Belgrad, wird empfangen von tausenden Partizan-Fans am Flughafen. Die wollen ihn umstimmen. Also es gibt völlig irre Szenen. Er ist, glaube ich, auch in einer Kameraeinstellung, sieht man, dass er ist wirklich fast in Tränen nahe, als er das da sieht. Dann feuern sie den Sportdirektor. Es gibt eine Krisensitzung, ich glaube am Samstag war das, und danach wird die Trennung aber doch offiziell. Und daraufhin versammeln sich hunderte Partizan-Fans an der, wie heißt die, Beogradska Arena, und während die Mannschaft drin trainiert, kommt draußen die, sickert draußen die Meldung durch, Obradovic lässt sich nicht umstimmen, er wird zurücktreten. Und einige von denen drehen komplett durch, durchbrechen Barrikaden, wollen ins Gebäude, fordern, dass der Kapitän Vanja Marinkovic rauskommt, wollen eine Aussprache, das Training wird abgebrochen. Es gibt jetzt angeblich sogar ein Szenario, in dem bestimmte Vereine, bestimmte Fans von Partizan dem Verein schon gedroht haben, wenn ihr Jelko bis zu dem Spiel gegen den FC Bayern, was jetzt Ende der Woche stattfindet, der Euroleague nicht zurückholt, dann werden wir verhindern, dass diese Partie überhaupt stattfinden kann. Und in dieser Gemengelage befinden wir uns jetzt, Skilly. Und ja, da war mal was los, du, in Belgrad. Ist ja immer was los, aber da war eine Menge los.
Habe ich noch nie von gehört, von so einem Fall, oder?
Also, nee, noch nie. Nee.
Also ich finde es schon auch wirklich spektakulär. Es war jetzt eine längere Leidenszeit für Partizan. Also ich fand vom Budget, vom teilweise Spielermaterial, auch wenn die nicht immer super glücklich zusammengesetzt waren, mit Jelko Obradovic, mit dieser Fankulisse, hätten sie quasi ja ein Jahr aus zumindest um die Playoffs mitspielen müssen. So, dann hatten sie dieses eine spektakuläre Jahr, wo sie lange schwachen Basketball beziehungsweise überhaupt nicht verteidigt haben, dann aber in die Playoffs gerutscht sind und dann diese spektakuläre Serie gegen Real Madrid gespielt haben. Dieses Jahr ausgenommen, oder quasi nicht mal dieses Jahr ausgenommen, sondern da vielleicht die letzten 10 Spiele der Saison plus die Playoffs ausgenommen, waren das jetzt wirklich schwache 3-4 Jahre.
Ja.
Und dass die Wahrnehmung eines Trainers, einer Trainerlegende, und er ist wahrscheinlich nicht einer der besten, sondern der beste Trainer Europas, dass das reicht und nachhält in der Fankultur, trotz schlechter Jahre und trotz Klatschen jetzt in diesem Jahr und wieder katastrophalen Start, dass die Liebe so groß sein kann, dass quasi verlangt wird. Also ich könnte mir ein Szenario vorstellen, wo noch nach einem würdevollen Abgang, wo das so das höchste der Gefühle ist, wo Leute sagen, ey, nein, Jelko Obradovic, feuert den nicht, wir gehen dieses Jahr, wir wollen, dass er bleibt und wir wollen das Jahr mit ihm zu Ende spielen, aber dann, und trotzdem irgendwie so ein Gefühl von, aber wir haben dann, sind ready auch dann irgendwann wieder für einen neuen Trainer. Aber diese rigorose Liebe, also völlig unabhängig von sportlichen Ergebnissen, ist was habe ich noch nie gesehen.
Nee.
Wenn die verlieren, die kriegen ein schlechtes Spiel, haben wir letztes Jahr enttäuscht, davor Enttäuschung, Enttäuschung, Enttäuschung. Und trotzdem ist einfach, weil wir sagen, ey, das ist Jelko Obradovic, Legende. So, was macht ihr mit ihm? Das ist verrückt. Wir lassen es nicht zu, dass er von selber geht. Das ist, also ich bin sprachlos, ehrlich gesagt.
Mhm. Der Präsident Mihajlović war jetzt im serbischen TV, hat nochmal so die Abfolge ein bisschen konkretisiert. Er hat gesagt, dass es schon vor dem Athen-Trip offensichtlich war, wie sehr die Situation Jelko zugesetzt hat. Und dass er da eigentlich schon gesagt hat, die Spieler hören nicht auf ihn, die Situation ist nicht kontrollierbar mehr für ihn und er weiß nicht, wie er das noch rumkriegt. So, dann kassierst du eben diese Klatsche bei Panathinaikos, ich glaube zwischendurch so 0-24 oder 25 Lauf. Und da war das Zitat ganz interessant vom Präsidenten, der gesagt hat, I couldn't believe what I was seeing when halftime started. It was like watching a ship crash into a rock. I looked at Jelko and honestly, I nearly cried seeing the state that he was in. So, das war das Zitat des Präsidenten, als er das an der Seitenlinie gesehen hat. Und dann hat er auch nochmal so ein bisschen Einblick gegeben in dieses letzte Meeting dann mit der Vereinsführung, wo das Board eben nochmal versucht hat, ihn davon zu überzeugen, doch vom Rücktritt abzusehen oder zumindest vielleicht selber als Verantwortlicher noch mit dabei zu sein. Und da haben sie ihm wohl sogar angeboten, also wir können auch die Ziele für diese Saison verändern und einfach sagen, wir werden Letzter in dieser Saison. Das ist überhaupt kein Problem, aber wir bauen mit dir dann wieder was Neues auf.
Verrückt, Benni. Das ist so verrückt einfach. Oder?
Oder?
Ich meine, es ist ja schon krass, finde ich, dass es dann auch da wieder so einstimmig einfach auf die Spieler umgewälzt wird. Also es jetzt ist dieses Täter-Opfer-Umkehr ist jetzt Quatsch, aber dieses die Spieler sind nur noch am Handy und ihnen ist es egal und man ist machtlos gegen sie, also Ich bin mal gespannt, was passiert. Das ist wirklich für mich eine der spannendsten Entwicklungen, jetzt zu sehen, was die Spieler machen und wie die Spieler danach reagieren. Und ob, also jeder kennt, glaube ich, meine Position, was normalerweise in den nächsten 2, 3 Spielen passieren müsste, ohne Jelko Obradovic. Aber also was dieses Gefühl von, wir lieben ihn so sehr, dass wir jetzt sogar einfach die, alle Finger werden nur auf die Spieler gezeigt. Und es ist einfach, das sind Spieler, die wo an anderen Stationen gewonnen haben, die alles Mögliche machen, aber wo wir jetzt uns einfach einhellig sagen, die wollen es nicht und denen ist es egal und die machen nichts. Weil du kannst natürlich auch die Geschichte erzählen, Jelko Obradovic ist an einem Punkt offensichtlich, wo er das Gefühl hat, er ist mit denen, kann mit denen nicht mehr erfolgreich sein und dann hört er auf. Also, ja, wenn man diese Berichte hört und sagt, okay, das ist wirklich quasi, das ist gefühlt körperlich oder dass er quasi, wie sehr er darunter leidet unter Spielern, die ihm nicht folgen. So, aber dann kann man das ja ihm so ein bisschen noch gutheißen oder generell dieses Zurücktreten, wenn Trainer sagen, für den Verein ist es besser, ich kann die Spieler nicht mehr erreichen, wenn ich jetzt zurückgehe, um Platz, um Raum zu geben für neue Impulse, damit die Mannschaft gerettet werden kann. Das sagst du ja normalerweise auch immer, wenn so ein Abstieg droht. Es droht kein Abstieg und trotzdem hört er auf. Also ich hätte ja auch verstehen, schon kritische Stimmen erwartet, das sollte sagen, okay, Jelko, es ist jetzt wieder, es ist wie ein schwieriger Kader, es ist eine andere Generation von Spielern, du kannst sie vielleicht nicht mehr so melken wie vor 20 Jahren, Ohrlaschen verteilen, aber versuch es doch. Der Größte aller Zeiten kann doch jetzt nicht aufgeben. Und das ist, für mich ist es eine Aufgabe. So, und dass trotzdem halt das nur die Spieler abbekommen und dass sie sagen, wir werden von mir aus Letzter und wir starten mit dir neu, mit dem Trainer, der seit 4 Jahren ein gutes Jahr hatte oder ein gutes Saisondrittel hatte, das ist einfach verrückt, Mann. Das ist ja völlig verrückt.
Es gab dann noch das Zitat vom Präsidenten, der gesagt hat, he said he didn't want to face a tragedy on the bench because of his health. Also es hat wohl wirklich ihn auch, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, auch körperlich irgendwie so mitgenommen. Vielleicht wissen wir da auch nicht alle, alle Details. Es gab auch einen zumindest Bericht von einem serbischen Medium. Ich habe da mal so ein bisschen quer gelesen. Da wurden auch eventuell als potenziell mit reinspielend politische Gründe als Teil der Krise genannt, weil Jelko Obradovic im Club natürlich, das sehen wir ja jetzt, wie stark und unantastbar er ist. Und gleichzeitig ist es aber jemand, der zum Beispiel öffentlich sich ausgesprochen hat als Unterstützer für die Studentenproteste in Serbien. Und Serbien ist ja ohnehin im Sport ein interessantes Pflaster, sagen wir mal so. Egal mit wem du dich unterhältst, viele Leute aus Basketball-Europa sagen dir dann, wir haben keine Ahnung, wie diese beiden serbischen Clubs, wo die eigentlich den Großteil ihrer Kohle herkriegen. Also die kriegen viel über Fans und darüber, dass die Hallen voll sind, aber irgendwo kriegen die noch Geld her. So. Und egal, mit wem du dich unterhältst, kann das so richtig auflösen. So. Und also vielleicht gibt es da auch noch, wir wollen jetzt nicht zu sehr spekulieren, auch noch die ein oder andere Dimension, die dann der Präsident natürlich in so einem Interview auch nicht sagt. Denn da sagt er natürlich, er hat immer das beste Verhältnis zu Jelko gehabt und wir wollten alles tun, damit er irgendwie bleibt, um irgendwie aus der Nummer auch noch rauszukommen. Jetzt geben wir da auch nochmal einen deutschen Nationalspieler mit rein, denn plötzlich ploppen dann Artikel auf oder Berichte, dass Isaac Bonga, sobald der Obradovic weg ist, Partizan verlassen will. Das hat der Präsident jetzt auch nochmal kommentiert und hat gesagt, er hat einen gültigen Vertrag, den würde er erfüllen und ansonsten muss ihn jemand für ganz schön viel Geld rauskaufen. So, auch das können wir einfach nur mal so mit an euch weitergeben, weil wie viel da dran ist.
Das kann ich mir auch einfach nicht vorstellen. Ich meine, wer sich mit ehemaligen Teammates von Isaac Bonga unterhält, der ist sich sehr sicher, dass das jemand ist, der für seine Jungs auch durchs Feuer geht und der nicht, glaube ich, einfach sagt, okay, wenn das jetzt hier ist, hier keine, bricht irgendwie alles auseinander, okay, ciao, deuces. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber wie gesagt, es ist einfach eine unfassbare Gemengelage. Und wir hoffen natürlich, dass es irgendwie alles im Rahmen bleibt, aber das Spiel der Münchner, sollte es denn stattfinden, wovon wir ausgehen, ihr wisst natürlich eines der brisantesten Duelle, so glaube ich, die vor der Brust hatten in den letzten
Jahren. Ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt jemals auf die Idee gekommen wäre zu sagen, ist das für die Partizan-Mannschaft gut, dass sie jetzt zu Hause spielen? Weil es natürlich, dass den Druck so um 1000% nochmal erhöht. Also wir werden alle genau drauf gucken. 20.45 Uhr ist Tip-Off am Donnerstag. 20.30 Uhr beginnt unsere Sendung. Wie werden die überhaupt in der Halle empfangen? So, also was passiert da? Das normalerweise, ja, bedingungslose Unterstützung, und wo sind wir jetzt gerade in diesem Kipppunktmechanismus zwischen Vereins supporten, aber eben auch diese Vereinstrainerlegende supporten, bis hin zu, wann kippt das ins Fanatische und ins Irrationale, und eben, wir lassen heute kein gutes Haar an euch. Also dieses Spiel Partizan gegen den FC Bayern am Donnerstag live bei uns beim Magenta Sport muss man sich unbedingt angucken, weil da so viel mit reinspielt. Dann ja auch wieder schönerweise mit Gordon Herbert an der Seitenlinie zurück nach Corona-Erkrankung. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Der Co-Trainer TJ Parker ist zurück nach Frankreich gegangen, trainiert da jetzt in der zweiten Liga. Der hatte ja im Oktober einen überraschenden Trauerfall in der Familie und wollte wieder zurück in die Heimat. Und sie haben, die Bayern, einen neuen Player-Development-Coach. Und das ist kein Unbekannter. Josh Oppenheimer, der in den letzten Jahren quasi den Ruf hatte, er ist der Shot-Doktor von Giannis Antetokounmpo, sowohl in Milwaukee als auch bei der griechischen Nationalmannschaft dann, war Co-Trainer, als die Bucks den Meistertitel geholt haben. Und den haben sich jetzt mal eben die Bayern geangelt. Das habe ich schon mal, weil den Namen hat man schon mitbekommen, wenn man sich ein bisschen mit NBA-Basketball die letzten Jahre beschäftigt hat. Und der ist jetzt auch...
Ja, der Hansen lässt seine Doktorfinger von Andi Obst. Nicht, dass er da noch irgendwie also was verschlimmbessert. Ansonsten kann er natürlich schon, hat er da den einen oder anderen Patienten. Ja, es ist viel los. Einfach nur um das eine nochmal, das eine Trainerthema, wenn wir da auch noch Trainerthemen haben, abzuschließen. Glaubst du, Ettore Messina ist ein bisschen beleidigt, dass niemand protestiert hat, dass er bleibt so. Dass alle waren so, ich höre auf! Und dann war so, okay, alles klar. Ciao. Okay.
Ja gut, also man muss ja da dazu sagen, der bleibt ja wohl weiter Berater des Präsidenten und Manager. Also der verlässt den Verein ja noch nicht mal komplett. Sein Assistent Giuseppe Poeta übernimmt, der hätte ihn im kommenden Sommer sowieso beerbt. Und auch da ist das, er hat quasi einen offenen Brief an die Fans und an die Basketballwelt gerichtet, Ettore Messina, indem er sinngemäß gesagt hat, ich erreiche das Team nicht mehr und ich bin zu einem Faktor der Spaltung, Ablenkung und Belastung geworden. Jede Situation und Entscheidung wurde zu einer Grundsatzdebatte für oder gegen mich, und diesem Klima will er sich, so sinngemäß übersetzt, nicht mehr aussetzen. Und unmittelbar nach dem Rücktritt gab es dann ja auch noch ein Euroleague-Spiel, und das haben sie gegen Maccabi deutlich gewonnen.
Affe mit Hut!
Ja, und auch da muss man aber auch nochmal dazu sagen, der Mann hat viermal die Euroleague gewonnen, der hat auch mit Mailand national Titel gewonnen, der hat sie nach Ewigkeit mal wieder in Final Four geführt, das ist jetzt aber auch schon 4 Jahre her, und in den letzten Jahren war das im Grunde genommen, haben wir das ähnlich bewertet, versucht, wie auch immer, und waren immer gefangen in diesem Korsett zwischen, wir dürfen doch den Messina und den Obradovic, die dürfen wir doch nicht so krass
kritisieren. Nein, das ist nicht das Gleiche. Messina darf man, Obradovic darf
okay.
man nicht.
Okay, okay, gut.
Also ist nicht die gleiche.
Okay, gut.
Jako
ist nicht Ettore, okay. Ein weiterer Trainer ist auch noch gegangen, ist übrigens auch einer geblieben, bei dem das auch noch in der Verlosung war. Odet Kartasch bleibt nämlich Maccabi-Trainer, auch wenn da Yannis Zvairopoulos und auch Alex Mumo übrigens schon als neue Trainer gehandelt worden. Aber Maccabi hat ein Statement rausgegeben, der bleibt bei den Israelis. Aber Igor Kokoschkov, der einen 3-Jahres-Vertrag bei Efes unterschrieben hat, wird gegangen nach nur 5 Siegen aus 13 Spielen und zuletzt einer brutal heftigen Klatsche in Monaco. Und auch da muss man sagen, der hat vor 8 Jahren mit Slowenien den EM-Titel geholt. Aber seine letzten beiden europäischen Stints bei Fenerbahce und jetzt bei Efes, die dürften dafür sorgen, dass seine Reputation in Europa ziemlich angekratzt ist. Ne? Ja, beides nicht funktioniert.
Ja, es gibt einfach dann auch Beispiele, glaube ich, wo halt so ein Event so unglaublich laut ist. Und nochmal mit den Dragic-Boys, mit Luka Doncic, auch wenn er unglaublich jung ist. Ja, also natürlich kann er was gemacht haben, um das zu entfalten. Aber wir sehen ja auch vielleicht dann ein Stück weit bei einem Gordy Herbert oder so. Es gibt dieses Nationalfenster, Leute zu inspirieren oder einfach nur der richtige Mann zur richtigen Zeit zu, oder einfach nur sich in der Lage sein, die Spieler das übernehmen zu lassen oder ihnen nur so ganz grobe Bahnen zu geben oder zumindest auch was nicht zu stören. Das Nationalmannschaftsprofil ist was ganz anderes. Und dann, dass man dann eben nach acht Jahren immer noch diesen 6-wöchigen Erfolg heranziehen muss, dann muss man sich einfach irgendwann fragen, okay, wo ist die wahre Qualität des Trainers? Und das muss er jetzt uns dann einfach noch beweisen. Fakt ist, dass ja, der FS-Head-Coaching-Job ist einfach, das ist vielleicht noch mit, also wir haben schon viele Pulverfässer, aber der FS-Coaching-Job scheint jetzt mit dem Blick auf den Trainerverschleiß in den letzten Jahren vielleicht einer der heißesten Schüler Europas zu sein.
Ja, mit der Konstante Ataman weg, wackelt da alles. Und Igor Kokoschkov, ich könnte mir vorstellen, dass er dann relativ zeitnah, weil die Reputation in der NBA als Assistent scheint gut zu sein. Weil da hat er schon für 10 verschiedene Clubs gearbeitet, da scheint er immer unterzukommen. Und dann ist das vielleicht auch in Ordnung. Ganz zum Abschluss noch 2 kleine News und dann sind wir durch für heute. Uli Hoeneß hat jetzt bekannt gegeben, dass der FC Bayern Basketball zum allerersten Mal in der vergangenen Saison dank des SAP-Garten schwarze Zahlen geschrieben hat. Er hat sich nicht zu einer klaren Aussage pro oder contra NBA Europe hinreißen lassen. Und weil das ja auch so ein bisschen mit den Bayern auch zusammenhing, Tibor Pleiss, auch Ulm, verpflichtet ihn nicht, obwohl er da im Probetraining war. Die haben jetzt stattdessen Justin Simon verpflichtet, sind auf ein anderes Profil gegangen. Und wir drücken weiter die Daumen. Ich glaube, Chemnitz wurde auch noch gehandelt. Ich weiß nicht, ob die den sich leisten können, dass wir Tibor irgendwo nochmal auf dem Parkett sehen. Und dann kann ich zum Abschluss euch nur nochmal die Basketballwoche bei Magenta Sport ans Herz legen. Donnerstag neben dem Kracher zwischen Partizan und den Bayern auch noch Monaco Paris und Olympiakos Fenerbahce. Freitag haben wir Roter Stern gegen Barca, Panathinaikos gegen die schnell spielenden Jungs aus Valencia. Und dann haben wir übrigens auch noch diesmal Donnerstag und Freitag auch Eurocup mit Chemnitz gegen Ankara, mit Ulm gegen Trento und am Freitag Hamburg gegen Manresa mit Luis Olindi. Und die Towers sind kommende Woche übrigens das erste Team, was ein internationales Spiel wieder auf israelischem Boden austrägt, wenn ich es richtig gesehen habe, durch die Kalender durchgegangen bin. 9. Dezember bei Hapoel Jerusalem, denn es ist ja jetzt bestätigt, Euroleague und Eurocup kehren zu klassischen israelischen Heimspielen zurück. Und Marvin Willoughby hat sich schon zitieren lassen mit, das ist schon auch eine ziemliche Herausforderung, das dann jetzt zu planen, wie man dann diesen Auswärtstrip absolviert. Also das nur nochmal am Ende, der kleine Newsblock. Und Günni, ich glaube, dann haben wir es für diese Woche. Jung, bleibt gesund, ihr zieht euch eine Jacke an, wenn ihr in den Club geht und lasst den Döner mal links liegen und dann hören wir uns.
Ja, und einzeln abgeben. Einzeln abgeben. Nicht, dass wenn einer irgendwie früher geht, dann nimmt er die Jacken mit, dann müsst ihr irgendwie so, habt ihr ein offenes Hemd und so, dann tragt noch ein V-Neck von 2005. Jeder einzeln, gebt die 2 Euro extra aus, damit du auch mit deiner Jacke im Zweifel, wenn du dann zum Bus läufst oder zu U7 oder zu 513, keine Ahnung, dass du da dick eingepackt bist in dieser Zeit, ist wichtig.
Dr. Günther hat gesprochen. Macht's es gut. Tschüss.